Nerds gegen Stefan.de, der Podcast. Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres nerdigen Trash Talks mit dem wundervollen Namen
Schweine im Weltall.
Ich glaube, er heißt anders, Herbert.
Nerds gegen Stefan, Caught in Play.
Sehr schön gesagt. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und wie immer an meiner Seite ist Herbert. Stell dich mal vor.
Hallo, ich bin Herbert.
Das war eine kurze Vorstellung.
Was hast du dir denn vorgestellt, was ich jetzt vorstellen soll?
Das Übliche. Wer bist du? Was tust du?
Wer bin ich? Das ist eine Frage. Oh Mann, wie soll ich jetzt in die Tiefe gehen? Ich weiß es nicht. Muss ich ehrlich antworten. Du fragst doch immer nach meiner Qualifikation.
Achso, was ist denn deine Qualifikation, dass du ja bei mir sitzt? Außer, dass du die ganze Technik machst, weil ich davon keine Ahnung habe.
Also, ich habe mit Technik ganz wenig zu tun. Also meine Qualifikation, unser Thema heute, Contact, oder?
Ja, das taktische UFO-Rollenspiel.
Das taktische UFO-Rollenspiel. Im Untertitel könnte man die Episode dann zusammenfassend unter UFOs, Engel und
Konsorten.
Und Konsorten, ja.
Konsorten genau. Und Agenten, ja. Genau.
Düsseldorfer Innendekorateusen. Zum Beispiel Mystery allgemein. Meine Qualifikation hier heute an der Weltraumorgel zu sitzen, dass ich das tatsächlich gelernt habe. Richtig, es war erster Ausbildungsweg in der Yamaha Kindermusikschule.
Oh.
Ja, haben wir richtig an der Orgel gesessen.
Ich erfahre immer neue Sachen von dir.
Ja, deswegen, ja, das merke ich, ich bin Profi. So.
Sehr, sehr schön. Und werden sich sicherlich einige Hörerinnen und Hörer fragen, warum wir jetzt was über Contact machen, denn wir hatten eigentlich versprochen, dass wir als dritte Folge eine Star Wars Folge machen. Ja, Herbert, warum machen wir jetzt schon wieder was anderes?
Star Wars, haben wir das gesagt?
Ja, haben wir.
Du hast das gesagt.
Ja, ich habe das gesagt. Ich plane das ja immer.
Ja, ist der Chef. Denk doch.
Schön, dass das mal klar ist.
Ja, warum machen wir das denn nicht? Oder...
Wir haben es ein bisschen vorgezogen. Uns hat die letzte Folge so viel Spaß gemacht und wir haben so viel positives Feedback bekommen, vielen Dank dafür, dass wir gedacht haben, hey, wir haben ein bisschen Zeit, wir haben ein bisschen Bock, lass uns doch nochmal irgendeine Folge zwischenschieben.
Das klingt jetzt so völlig wahllos.
Dann haben wir uns überlegt, welches Thema könnten wir denn nehmen? Und dann hat dann so Herbert mich gefragt, hey, es ist ja eigentlich ein Rollenspiel-Podcast, was ist denn eigentlich dein Lieblingsrollenspiel? Dann habe ich gesagt, hey, Contact, das kennt zwar keiner mehr außer ich, aber das ist cool.
Außer mir.
Außer mir?
Außer mir.
Oh, Ossi wird da schrecklich.
Ja.
Grammatik für Ossis.
Also tatsächlich, weiß ja, wie meine Rechtschreibung aussieht. Tatsächlich, ich hatte mir eigentlich für heute nur vorgenommen, möglichst viel Name-Dropping, wenn möglich, und alte Hüte auspacken.
Da bist du bei Contact, dem taktischen Alien-Rollenspiel, total richtig.
Ja, warum machen wir eigentlich ein totes, warum stellen wir eigentlich ein totes System vor?
Weil es nur halbtot ist. Und zwar hat jetzt zur RPC, zu der du hoffentlich gleich was sagen kannst, der Uhrwerk Verlag nochmal eine Neuauflage des Regelbuches rausgebracht, überarbeitet als Softcover zu einem günstigeren Preis. Und zudem wird es demnächst einen Contact-Roman geben, der, sollte er gut ankommen, der Start einer ganzen Reihe sein wird. Aber das werde ich dann zur gegebenen Zeit nochmal erzählen.
Dann gibt's die Filmrechte werden dann verkauft und dann gibt es auch das Spiel wieder.
Das wäre so cool. Ein Contact-Film, das wäre mal richtig cool.
Würde der sich von Men in Black unterscheiden?
Ja.
Ach, wer Will Smith wäre nicht dabei zum Beispiel. Und der mit der Akne, der andere. Ich hab's vergessen.
Genau. Und diese Folge haben wir quasi so spontan aufgenommen. Also wir haben es vorgestern Abend beim Grillen haben wir beschlossen, dass wir es heute früh machen. Dass noch nicht mal das Paket unseres nächsten Getränkesponsors angekommen ist. Dass ich einfach mal heute früh noch in den Supermarkt gegangen bin und habe was gekauft. Und zwar, lass mal gucken. Heute trinken wir...
Butterbier,
genau. Bundaberg Gingerbrew, aber alkoholfrei, denn ich muss noch arbeiten heute. Alkoholfreies Erfrischungsgetränk mit Ingwergeschmack. Ich gebe dir schon mal deine Flasche.
Ach so.
Ja, du willst ja auch was haben. So, ich mache meine auf. So, solange du aufmachst, was haben wir denn? Gebraut in Australien, abgefüllt
Nein.
in Hamburg.
Nee.
Heißt das, dass ich dann so mit so einem riesengroßen Tank Butterbier auf dem Schiff das Meer fahren und das dann in Deutschland abfüllen in die kleinen Flaschen hier?
Also hier sind tatsächlich Fässer drauf. Ich kann mir, ist dann wahrscheinlich wie bei Linie Dingsbums, das reift dann auf der Fahrt, die 3,5 Jahre dauert und dann ist der richtig gut abgehakt, der Trunk. Ja gut, dann...
Okay, dann lass uns noch anstoßen.
Ex. Butterbier.
Vor allem süß. Aber jetzt kommt die Schärfe so ein bisschen raus.
Was für eine Schärfe. Da ist Zucker drin.
Die Ingwer-Schärfe.
Ich mag das. Ich will das weiter.
Du magst es?
Ja. Den anderen Kram schütte ich ja immer weg.
Den teuren Kaffee vom letzten Mal kannst du doch nicht wegschütten. Nee, der hat pro Kilo irgendwie 70 Euro gekostet oder so.
Ich habe ja vor kurzem dieses Vostok nochmal getrunken, irgendeine andere Sorte. Habe ich ja dermaßen so.
Welche habe ich denn mitgebracht? Ich hatte, glaube ich, Dattel und du hattest Estragon.
Waldding. Na gut, das reicht mir jetzt.
Ja, kann man trinken. Doch.
Jetzt weiter.
Doch.
Ich will nicht hier die ganze Zeit nur mir das...
Na komm, wir haben gerade erzählt über die RPC, also so angeteasert.
Ja.
Herbert, ich meine, ich grinse schon, weil ich es weiß, aber wie war denn deine RPC?
Ein psychedelisches Erlebnis, oder wie man das nennt, psychedelic Erlebnis. Wir haben uns ins Auto gesetzt. Ein wunderbares, altmodisches Fahrzeug in Deutschland hergestellt. Mit fossilen Brennstoffen wurden wir quasi nach vorne katapultiert über die A3, glaube ich, weiß nicht, kenne mich immer mit, die Europastraße E45, weiß nicht. Und dann hatten wir eine Grenzerfahrung und haben uns auf den nächsten Autobahnparkplatz retten können. Wir wussten nicht ganz genau den Standort, wir konnten uns selbst nicht orten. Auch der ADAC brauchte ein bisschen, uns zu finden. Und dann kamen sie, die gelben Engel. Und ich hatte meine zweite oder dritte Nahtodeserfahrung überstanden. Die Empfehlung war dann, und wir haben das natürlich dann auch gemacht, weil sie sind ja unglaublich vernünftig. Wir sind dann nicht so hippiemäßig durchgebraust bis Köln und haben gedacht, dann egal und dann mit irgendwem kommen wir wieder zurück. Nein. Das war dann so, dass wir dann umkehren mussten. Und es war dann schon ein bisschen so dieses Raumdock-Gefühl. Wir fuhren statt in Köln-Deutz rein, fuhren wir in unsere eigene Garage wieder rein, in dem Kuhdorf, wo wir wohnen. Und da brauchten wir einen echten Trenner, einen Schalter, der unser Gehirn gerettet hat. Und an dem Abend war tatsächlich hier in unserem kleinen Kuhdorf waren die Geschäfte bis 23 Uhr offen, war ein Kef, iCave angesagt und dann haben wir uns den bunten Brunnen angeguckt und das hat uns einigermaßen entschädigt. Es waren unglaublich viele Menschen da und ich war mir nicht sicher, wo bin ich eigentlich? Mein Astralleib befand sich noch auf halbem Weg nach Köln und der Rest von mir saß deprimiert zu Hause. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich wirklich wieder vollkommen mit mir kongruent war. So, das war unser Bericht von der RPC. Auch nächstes Jahr werden wir wieder tolle Erlebnisse haben, denke ich. Hoffentlich dann auch in Köln. Aber du weißt ja, Joni Mitchell hat ja den Song über Woodstock gemacht, obwohl sie nie da war. Und alle haben gesagt, ja, sie hat es genau den Nagel auf den Kopf getroffen.
Okay, ich konnte ja aus beruflichen Gründen nicht mitfahren. Wenn ich mir das so anhöre, Gott sei Dank bin ich nicht mit euch mitgefahren. Aber immerhin habe ich ein paar Minuten Zeit gefunden, um zum Gratis-Comic-Tag zu gehen und mir ein paar Gratis-Comics abzugreifen im Comics Art Bamberg.
Darf ich dich mal gerade fragen, wie Bitte? Du das dann so machst? Bist du einer von denen, die dann zu einem Comicbuchladen gehen, da abgreifen, die, ich glaube, früher waren es immer 4 Exemplare, die man mitnehmen
konnte? Da konnte man 3 mitnehmen.
Okay, 3 und dann fährt man zum nächsten Comicladen, greift dann die anderen 3, bis man alle komplett an und verkauft man die bei eBay am Montag.
Das wäre eigentlich eine super Idee gewesen, allerdings bin ich erst so spät aufgeschlagen, dass eigentlich nichts mehr Gutes da war.
Aber ich habe gehört, die deutschen Comicverlage führen inzwischen eine schwarze Liste über diese Sammler, die das dann bei eBay verkaufen. Und der Anwalt wird sich demnächst bei euch melden.
Na, zum Glück habe ich keinen eBay-Account.
Das war ja wirklich so, ich glaube, die ersten Exemplare vom Comic-Tag sind irgendwann mal so sammlermäßig hochgeschossen. Obwohl das ja eigentlich alles Zeug ist, die man eh schon zu Hause im Schrank stehen hat.
Das war doch, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, war das bei der Redcon so? Der Olysses Hauscon, wo sie so ganz alte Exemplare versteigert oder verkauft haben. Und dann sind sie am nächsten Tag auf eBay gelandet. Bin mir nicht sicher, ob es bei der Redcon war. Aber bei irgendjemandem bei der Rollenspiel-Convention im letzten Jahr haben sich dann alle aufgeregt in der Szene. Ich meine, das ist legitim, das zu tun. Aber es ist natürlich nicht die feine englische Art.
Nee, das sind Liebhaber, die sowas machen.
Liebhaber, ja. Genau. Das war jetzt ja recht spontan jetzt mit dieser Folge. Ich werde mir meine ganzen Exemplare, ich hatte noch jemanden mit, der hat auch nochmal 3 abgegriffen, wir alle nochmal durchlesen. Hier bringe ich sie auch noch vorbei, mal gucken die Woche. Und dann können wir vielleicht nochmal so 1-2 Worte verlieren, dann bei der richtigen Star Wars Folge, die wir irgendwann Ende des Monats, Anfang Juni aufnehmen werden.
Ich bin so ein langsamer Leser. Ich lese noch langsamer, als ich denke. Wie soll ich das alles schaffen?
Naja, die Comic-Hefte haben nicht so viele Seiten. Das passt schon. Das passt schon.
Na, gut.
Und fährst du demnächst noch irgendwo hin? Also ich werde, du kannst ja natürlich gerne mitkommen, wenn du möchtest, Comic-Salon Erlangen fahren. Das ist ja die nicht ganz so coole, dafür aber ziemlich fachmäßige Comic-Con in Deutschland und sehr traditionell. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird.
Salon?
Ja, der Comic-Salon in Erlangen.
Ja.
Also da sind so weniger Cosplay-Babes und Filmgucker wie auf den großen Comic-Cons, wie zum Beispiel der Comic-Con in Stuttgart, wo ich auch hinfahren werde. Sondern es ist so ein bisschen kleiner und aber wirklich viele Zeichner. Das ist für das interessierte Nerd-Publikum, so wie wir beide zum Beispiel.
Ja, das wäre dann immer zu überlegen, wenn ich jetzt dazugehöre.
Und damit kommen wir jetzt zur Medienschau, die sich, wie wir es ja schon gesagt haben, so ein bisschen entlanghangelt am Thema von Mystery, Agentenkram, Science-Fiction, wie es halt zum Thema passt. Und Herbert, ich muss es jetzt tun.
Was denn?
Was ich jetzt schon seit 3 Folgen unterdrückt habe, jetzt will es raus.
Herr Lehrer, hier kommt die Wurst!
Ich muss endlich mal Bücher von meinem Lieblingsautor Felix Münter besprechen.
Kein Kommentar.
Und zwar, das passt so schön. Und zwar hat er eine Wildwest-Horrorreihe mit dem schönen Namen Troubleshooter geschrieben. Sind es jetzt 2 Bände. Der erste Band heißt Das Aufgebot und handelt von so einer kleinen Gruppe an Spezialisten. Also es ist 1872 in Amerika und der Veteran Samuel Reeves stellt ein Team zusammen aus Monsterjägern. Da ist so ein alkoholsüchtiger Arzt dabei, ein mexikanischer Kopfgeldjäger und Sprengstoffspezialist. eine Diebin und so eine schießwütige mit traumatischen Monstererfahrung. Weil der Samuel Reeves halt weiß, dass es Monster gibt und er will die halt jagen.
Sind das Monster oder sind das Aliens?
Das ist noch nicht ganz so raus.
Also das, ach, es gibt einen zweiten Teil.
Es ist eine ganze Reihe. Bis jetzt sind zwei Teile erschienen. Es ist jetzt bis jetzt noch nicht ganz so raus.
Okay.
Naja, und die Regierung vertuscht das halt. Deswegen jagt er halt auf eigene Faust mit seinen jetzt in den zugewonnenen Teammitgliedern.
Warum vertuscht die Regierung das?
Das weiß man auch noch nicht so richtig. Wie gesagt, es ist eine Reihe. Das wird alles irgendwann mal rauskommen.
Ich frage mich das immer, warum die das immer alle vertuschen wollen.
Ja, das ist immer eine gute Frage. Na, jedenfalls ermitteln die erstmal ein bisschen und durch den Wilden Westen durch und finden nichts. Und dann durch Zufall in der Nähe von denen entgleist ein Zug. Und was für ein wunderbarer Zufall, in diesem Zug war so ein Alien- oder Monstervieh gefangen gehalten. Durch die Entgleisung ist es quasi entfleucht. Und die sind halt gerade auch da in diesem Wald auf ihrer Suche nach Monstern, finden das Monster, sind total unterbewaffnet und müssen ums Überleben kämpfen. Ja, das klingt alles sehr klischeelastig.
Ist das dann Predator?
es hat so Anleihen von, ja. Es ist alles sehr klischeelastig. Es sind auch so altbekannte Konzepte, sehr viele Wild-West-Tropes. Aber es ist halt echt gut geschrieben. Der Felix kann super gut schreiben. Die Spannung ist durchweg hoch. Wenn ich überhaupt irgendwas kritisieren sollte, außer vielleicht die Klischees, die aber auch so ein bisschen liebevoll persifliert werden, dann, dass die Gruppe ein bisschen groß ist mit ihren 5 Mitgliedern für so einen schmalen Band, weil der erste Band hat 184 Gnomenseiten. Also es ist schnell weggelesen.
Aber du sollst dich ja dran gewöhnen.
Ja, genau.
Und wenn die durchgetragen werden sollen, dann sollst du dich ja verlieben.
Stimmt, genau. Ist erschienen im Papierverzierer Verlag für 2,49 als E-Book. Das kann man sich durchaus mal gönnen. Und weil man vom ersten Band so angefixt ist, will man auch den zweiten Band haben. Mit dem schönen Namen Jäger und Gejagte. Setzt im Prinzip nahtlos da an, wo der erste Band aufgehört hat. Das Team ermittelt immer noch und durch den Wilden Westen und findet am Anfang gar nichts. Und dann treibt ihn quasi wortwörtlich die junge Frau Edith in die Arme. Die ist geflohen aus einem kleinen Dorf, das von Bienenmenschen belagert wird. Also es wird noch ein bisschen abgedrehter als vorher. Braucht natürlich Hilfe. Und die Truppe so, hey, wir gehen in dieses kleine Dorf, das heißt irgendwie Benediction, und ballern jetzt mal die ganzen Bienen ab. Was dann so passiert, das ist vorhersehbar. Man muss das Dorf verteidigen, hat dann irgendwann Abwehrerfolge, will dann die Bienen aus in ihrem Bienenstock ausräuchern, erfährt noch mehr über die Hintergründe. Dann gibt es schon jemanden, der hat das schon mal erlebt vor 100 Jahren, mit dem sprechen sie noch. Es ist vorhersehbar, aber wie auch der erste Band, es ist super geschrieben, es ist spannend. Es hat halt alle Vor- und Nachteile des ersten Bandes. Und was vielleicht ein stärkerer Nachteil ist noch als im ersten Band, da war ja schon die Gruppe zu groß. Hier ist die Gruppe noch größer, weil noch wichtige Nebenfiguren hinzukommen, sodass du irgendwann so 8-9 Leute hast, die irgendwie sich 186 Seiten teilen müssen. Das ist halt ein bisschen viel.
Entspinnt sich denn zwischen denen ein Beziehungsgeflecht, das interessant ist? Weil sonst brauchst du die Charaktere nicht für meinen Geschmack. Also ich finde das ja tatsächlich interessant. Action ist für mich eher immer so nebensächlich. Und was so zwischen den Figuren passiert, das ist für mich häufig...
Langsam.
Ja,
okay. Es wird also die Figuren, die alle immer noch so ein bisschen klischeehaft sind, die tauen langsam auf und ganz langsam gewinnen die auch an Tiefe. Und es gibt so Vergangenheitsbewältigung und auch schon so ein paar Emotionen, blablub, wie es halt immer so ist.
Dschungelcamp.
Genau, Dschungelcamp. Dschungelcamp. Und ja, also es ist super zu lesen. Wenn man es liest, möchte man unbedingt den dritten Teil lesen. Also Felix Münter, wenn du das hörst, du schreibst doch eh immer so schnell. Mach noch ein bisschen schneller, bitte. Kostet wieder 2,49 im Papierverzierer Verlag als E-Book.
Wie viel?
2,49 Euro.
2,49? Da ist ein Komma dazwischen, ja?
Ja.
Aha. Ein E-Book, okay.
Als E-Book.
Naja, da bin ich ja immer raus. Ne?
Ja, die E-Books sind generell immer recht günstig vom Felix.
Ja,
das
ist schade, ich weiß, ja. Ich kann nicht lesen am Bildschirm, das ist nichts für mich.
Aber anscheinend kann der Felix davon ganz gut leben. Also er hat, ich weiß, er hat reduziert um
einen. Weißt du, die Steuer? Da kommt dann die Steuer.
Er hat seinen richtigen Lebensjob um einen Tag reduziert und kann jetzt quasi sich einen Tag komplett umgerechnet dem Schreiben widmen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Und er hat ein richtig cooles Auto.
Und der hat ja keine Freizeit, das wissen wir ja.
Also, Felix, schreib schneller, du machst es gut so.
Also das war ja jetzt unsere erste Begegnung der dritten oder irgendeiner anderen Art mit den Bienenvölkern. Du sagst immer Monster. Werden die da auch Monster genannt? Weil Monster, da denke ich immer an die Sesamstraße.
Denkst an die Sesamstraße?
Ja, dann denke ich an Grovi.
Nein, das sind schon gruselige Monster. Das ist
also Monster, aber ist das so Monster?
Oh.
Ja, Monster-Movie.
Ja, es geht in die Richtung. Es ist so,
Jack Arnold.
Wie gesagt, so Bienenmenschen und im ersten Teil ist es so wie so ein riesen Killerkrebs.
Ja.
Da passt Monster, glaube ich, gut, ja.
Okay. Der Ursprung, den weißt du ja noch nicht. Kommt jetzt. Ja,
genau.
Ja.
Ach genau, was mir noch einfällt als letzten Satz. Im zweiten Teil, das passt dann nämlich gut jetzt zu unserem Thema, kommt dann auch raus, dass es auch so anscheinend eine geheime Monsterjäger-Großorganisation gibt.
Okay.
Die dann wahrscheinlich im dritten Teil eine wichtige Rolle spielen
wird. Das heißt, die Monster sind auch intelligent?
Also die Bienenmenschen sind schon intelligent, die machen schon kluge Sachen.
Aber du sagst jetzt nur Bienenmenschen, damit ich mir das vorstelle.
Nee, richtig, Bienenmenschen.
Also die sind Menschen.
Stell dir halt riesen Bienen vor mit Menschen, also... Oder umgekehrt, stell dir Menschen vor mit Flügeln.
Also das sind wie bei Star Trek.
Und dann, gestreift.
Die haben dann so Fühler an den Kopf geklebt und...
Ja, so in der Richtung. So in der Richtung werden sie beschrieben.
Okay.
Also so wie das der Felix beschreibt, ist es ziemlich gruselig.
Ja.
Wobei der erste Band mehr wirklich in Richtung Horror geht, Wild-West-Horror geht. Und im zweiten Teil geht es dann, gerade weil halt diese ganz vielen Abwehrschlachten sind um dieses kleine Dörfchen... Und die Bienenmenschen immer wieder und mit immer durchaus sehr klugen Ideen angreifen. Da geht es dann mehr schon so richtig in Action.
Ja, ich frage jetzt auch deshalb, weil mich häufig interessiert, wie das andere, das Fremde so designt ist. Mhm. Also unsere Vorstellung davon, wie sieht denn der Außerirdische Invasor? Heißt das Invasor?
Invasor, ja.
Ja. Wie sieht der denn aus? Ist der uns ähnlich? Ist der so wie bei Star Trek, um Schminke zu sparen und Plaste, immer nur das Ohr, ein bisschen Mars Mandel auf die Stirn geklebt? Ne? Also oder ist das sind sie bereits unter uns? Also zum Beispiel berühmte Aliens fallen dir ja sofort ein oder nicht?
Michael Jackson.
E.T. Grace Jones. Wer fällt dir noch ein? Salvador Dali.
Das Alien aus Alien.
Ja, aber der ist ja jetzt nicht gut getarnt, oder?
Das braucht sich auch nicht tarnen, aber dafür ist es das wohl coolste Alien, was es gibt.
Ja, das gibt's. Gibt's schon länger.
Achso, du siehst mein Nicken ja nicht. Also ich hab grad genickt.
Achso. Ja, gut. Was war so dein, was fandst du bisher das schlimmste Monster oder Alien, was du jemals gesehen hast?
Im Sinne von gruselig oder im Sinne von dass es einfach peinlich aussah?
Beides.
Also gruselig, glaube ich, das Alien und der Predator. Die beiden sehen schon echt gruselig aus.
Obwohl bei Predator ist es eigentlich nur die Fähigkeit, dass er sich unsichtbar machen kann, was ihn gruselig macht.
Das Gesicht finde ich gruselig, wenn er so seine Zähne aufmacht.
Ach so, ja. Das ist oft kopiert, ne? Inzwischen.
Das
ne?
stimmt.
Ja. Tja.
Tja. Was ist peinlich gruselig? Womit ich mich nie anfreunden konnte, muss ich ehrlich sagen, sind die Aliens aus Mars Attacks. Ich weiß, die haben Kultstatus, aber irgendwie, die sind so...
die sind halt richtig so, wie die ersten ausgesehen haben. Ja, die noch auf dem Mars echt gelebt haben.
Das finde ich, das ist nicht mein Geschmack. Was ich noch cool finde, wobei das
aber ja... Die sind tatsächlich nach diesen Uralt-Designs gemacht. Die sind von irgendwelchen alten Heftchen, Mars-Heftchen. Ne? Also das ist ja, Tim Burton denkt sich ja nie was selber aus. Das ist ja immer alles.
Was ich noch sehr cool finde, wobei das quasi eher die Fahrzeuge sind von denen und nicht die Aliens an sich, tatsächlich sind die Tripods aus Krieg der Welten.
Tripods?
Das sind diese dreibeinigen Kampfläufer.
Ja, genau. Ja.
Wir wissen ja schon aus der letzten Episode, dass ich voll auf Kampfläufer stehe.
Mit Schnupfen. Also
du spoilerst das Ende von Krieg der Welten, wenn
meine,
du auf Schnupfen
hinweist. Meine verstörendste Alien-Darstellung, an die ich mich erinnern kann, ist nicht, wie man jetzt vielleicht glauben könnte, David Bowie in Der Mann, der vom Himmel fiel, sondern tatsächlich Mel Gibson in Passion Christi.
Oh weh, der Mel Gibson wieder. Ja. Was mich verstört hat tatsächlich, das hat aber weniger mit dem Design zu tun, weil das Design sehr, sehr cool ist, sondern mit der Umsetzung ist tatsächlich Starship Troopers. Der Roman von Robert Heinlein ist großartig und bietet sehr viel Inspiration und Interpretationsspielraum, während die Verfilmung, ja, es gibt satirische Untertöne und alles, das sehe ich ja ein. Aber es ist halt ein blöder, brutaler Actionfilm, der überhaupt nichts zu tun hat mit dem Buch. Und wenn man sich so ein bisschen mit der Produktionsgeschichte auseinandersetzt, war es ja so, dass sie den Film schon mal abgedreht hatten unter dem Titel Buck Hunt, also Käferjagd. Und dann haben sie irgendwie 5 Minuten vor Schluss doch noch die Lizenz gekriegt und haben einfach nur so ein bisschen umgelabelt. Das merkt man halt an, das ist halt traurig.
Wer war nochmal der Regisseur von dem Film?
Paul Verhoeven.
Ach ja, genau. Ja.
Der einige sehr gute, wie ich glaube Robocop war von ihm, und einige sehr schlechte wie Showgirls gemacht hat.
Ich glaube Robocop gibt es gar nicht so richtig.
Ist sogar neu verfilmt worden. Ja, der war ja auch gar nicht mal so schlecht. Doch, der habe ich mal im Fernsehen geguckt, der war nicht schlecht. Ach doch. Es war halt irgendwie ab 12 geschnitten, aber der war nicht so schlecht.
Also ich fand dieses Starship Troopers fand ich. Ich fand's gut. Alleine solche Schauspieler zu casten, das
war witzig, ja, das stimmt. Alle so total über so Barbie-mäßig. So Barbie im Monstermetzeln.
Also das ist schon für sich alleinstehend schon. Also. Das ist schon ein ganz großes Kino.
Aber es macht den Film trotzdem nicht gut.
Aber es gab Computerspiele. Die waren schlecht.
Oh ja, oh
die
ja.
Die waren richtig schlecht. Also das hat es dann wirklich nicht gebracht. Da rufst du den Kammerjäger. So, jetzt, das war ja wieder... Wo sind wir denn?
Wir sind so off-topic, das ist schlimm.
Hä?
Wir sind so off-topic die ganze Zeit.
Das ist, glaube ich, unser Ding.
Das macht das Butterbier. Obwohl es angeblich alkoholfrei ist, aber es steigt mir schon zu Kopf heute.
Ja, ich habe tatsächlich gar keine Ahnung. Also pass mal auf, jetzt ich erzähle dir jetzt mal, was ich jetzt da so drüber denke. Über die Begegnung der dritten Art. Darunter fallen ja nicht nur Außerirdische. Du weißt ja, dass ja diese Ufologen und diese Leute, die an Engel glauben und so weiter, aus so psychologischer Sicht, ist, da fällt das ja alles zusammen. Ne? Und auch wir, die gerne auch Superhelden, auf Superhelden abfahren, dass das alles im Grunde alles eine archetypische Soße ist. Ne, so, also ich, zum Beispiel, als ich das erste Mal diesen Bryan Singer-Film X-Men geguckt habe, das war bis dato, glaube ich, teuerste, billigste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe gedacht, das ist eine neue Dimension. Ich wollte sofort wissen, was ist das für ein Regisseur? Und das ist wirklich, die haben den grünen Kobold angestellt, um eine Comic-Verfilmung zu machen. Bryan Singer. Also, aber was mir in Erinnerung blieb, ich habe davon geträumt, von diesen Figuren. Also, dass man wird ganz tief von diesen, da muss irgendwas dran stimmen an diesem kollektiven Unbewussten und dass irgendwas im Kleinhirn abgespeichert ist, von dem ich gar nichts weiß. Du vielleicht auch nicht.
Ich träume eigentlich nicht von X-Men.
Nein.
Höchstens von den X-Women und auch nicht von allen.
Das war doch so ein Sammelbegriff.
Aber diese eine Schwertkämpferin jetzt im Apokalypse, die war echt heiß.
Habe ich nie gesehen.
Sei froh, der Film war nicht gut.
Ja, wenn das der beste X-Men war...
Nein, der war nicht gut.
Der erste meine ich?
Die Reboots waren wirklich gut. Also, erste Entscheidung war wirklich gut. Und ich habe es ja letztes Jahr als Pressepremiere gesehen auf der Comic-Con, die Noir-Version von Logan. Das gehört ja auch zum X-Men-Universum. Das ist richtig, richtig großes Kino. Mit allem, was ein großer, toller Kinofilm haben muss. Oh. Emotionen, Spannung, gebrochene Charaktere. Super.
Rüttelnde Stühle.
Gibt es bestimmt auch.
Ja.
Es gibt rüttelnde Rollstühle, weil der Professor X nämlich im Rollstuhl sitzt.
Das kenne ich aus Nackte Kanone. Wo, weißt du, mit dem...
Wir machen heute echt viel Name-Dropping, ich merke es schon.
Ja, darum geht's ja. Das war doch eine Hinleitung, das sollte ein Pfad sein irgendwohin, aber ich weiß nicht mehr wohin.
Ach ja, genau, ich weiß nicht,
genau. Ach ja, genau. Ich bin in einem Discounter. Nee, war gar keiner. Es war im Fachgeschäft. Habe ich mir eine DVD-Box gekauft.
Denn bei Local und nicht online.
Genau. Habt ihr wieder gelesen gerade, ne? Amazon hat tatsächlich ein Steuermodell, was uns nicht gefällt. So wie IKEA, Vodafone und all die anderen,
die
uns unterstützen.
Ja, genau.
Ne? Ja, macht euch da mal Gedanken drüber, ne? Also jedenfalls Supergirl. Ja, ich muss sagen, also ganz kurz, ich stehe auf Supergirl. Es ist ja so wie Superman, nur halt besser. Weil richtig. Und das, was andere an dieser Serie stört, was mich auch sonst stören würde, die ganzen Logikfehler, die ganzen, auch teilweise manchmal auch lieblosen Episoden und so. Zumindest beim ersten Mal schauen, ich find die Hauptdarstellerin, die hat so Charme, die macht das schön. Ich will nicht noch blumiger werden. Und ich kann es auch nicht weiter analysieren, weil ich weiß, wahrscheinlich ist das alles nicht gut. Und man merkt es auch, am Ende der Staffel waren noch bei mir Ermüdungserscheinungen da. Aber ich werde es wahrscheinlich noch mal gucken. Also weiter gucken. Mhm. Du hast mir ja sogar gesagt, ich dachte, es wäre eingestampft.
Nee.
Es gibt eine zweite.
Die wollten es eigentlich einstampfen nach der ersten Staffel. Und dann haben sie das Network gewechselt und sind nach Kanada, weil es da billiger ist.
Ja.
Und haben eine zweite Staffel gedreht.
Ja.
Die wesentlich besser, also die noch besser ist.
Das heißt, wenn Philipp sagt besser, das heißt, es gibt mehr Action und weniger feministisches Gesülze. Stimmt's?
Du stellst mich hier in eine Ecke.
Ja, aber es ist doch die richtige. Also ich bin ja auf eine katholische Bekenntnisschule gegangen. Da stand man in der Ecke an der Wand und mit dem Gesicht zur Wand.
Da standst du wohl zu lange die ganze Zeit.
Wahrscheinlich.
Jedenfalls. Also mir gefällt es auch sehr gut.
Aber das weißt du ja, ne? Hm. Immer bei solchen Methoden, was kommt dabei raus? Ein starker Staat fördert was?
Angst.
Nein.
Nein.
Die macht die Rebellion ganz groß und natürlich die Kriminalität, die organisiert sich dann viel besser. Also wenn du hast eine Mama mit großem Hammer, dann hast du auch Schlitzohren. Das ist Demokratie. Wir brauchen beides. Schlitzohren und Mama mit Hammer.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du einfach nur irgendwelche Worte sagst. Oder ob du weißt, wovon du redest. Also Supergirl wird in der zweiten Staffel besser.
Also weißt du, wo ich das gelernt habe? Ich sag's dir. In Alpha Centauri. Wenn du da so diese Staatsform gewählt hast, das war ein Sid Meier's Alpha Centauri, so ein
legendäres Spiel. Kennen bestimmt alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, vom Hören sagen, aber gespielt haben sie es nicht wahrscheinlich. Mm. Aber jedenfalls, da war es ja immer so, wenn man da nicht demokratisch gespielt hat, man hatte immer ordentlich viel Drohnen. Das heißt, man hatte ordentlich ziemlich viel Ärger an der Basis. Das heißt, umso stärker du repressive Maßnahmen einsetzt, umso stärker wird aber auch der Gegendruck, der Widerstand. Das
Aktion und Reaktion. Genau. Also wie gesagt, Supergirl super. Was noch superer als Supergirl ist und im selben Universum spielt, ist Flash. Ich bin ja ein großer Flash-Fan. Ich habe ja sowohl Supergirl als auch Flash alle Folgen, die es im Free-TV gab, bis jetzt immer heimlich im Nachtdienst geguckt. Und
im Free- oder im Freak-TV?
Im Free-TV. Obwohl ProSieben ist ja eigentlich Freak-TV.
Aber du guckst es doch nach wie vor.
Wenn es kommt, ja. Jetzt kommen die Wiederholungen irgendwie nachts um drei irgendwie. Ne, da muss nicht sein. Wenn die abends so um 10, um 11 kommen, wie sonst immer, ist vollkommen okay. Nachdem du jetzt so viel über Politik gelabert hast. Ist es eine wundervolle Überleitung zu meiner nächsten Medienschau. Und zwar Altogo. Das ist eine fünfteilige Comicserie von Bunte Dimension. Und handelt von Albertus M. Natago, so ein französischer Ermittler, der wird kurz Altogo genannt und er soll bei einer europäischen Polizeieinheit aushelfen, die EO6 heißt. Und das am Anfang klingt es noch wie so ein ganz normaler Polizei-Actioner, wie zum Beispiel in der Serie Flashpoint oder in dem Film SWAT.
Die Straßen von San Francisco.
Aber es entwickelt sich relativ schnell zu einem richtig spannenden Politik-Thriller. Wie gesagt, es geht um, sind fünf Bände. Und der erste Band heißt 297 Kilometer.
Du stellst jetzt alle fünf Bände vor?
Ja, ganz kurz halt. Wie immer.
Na gut.
Also 297 Kilometer. Und handelt davon, dass Altogo, der eigentlich erstmal auf dem Weg zu seiner Arbeit ist, einen Geiselnehmer entdeckt, der schwedischer Kultusminister ist und den halt verfolgt und dann stellt. Das ist halt noch immer noch typische Polizei-Action. Im zweiten Teil, der heißt Endstation Südbahnhof, da hast du einen Geiselnehmer, der einen Zug in Brüssel kapert und mit einem Giftgaskoffer droht. Die Geiselnahme können sie recht rasch beenden, aber der Koffer mit dem Giftgas wird geklaut und es entsteht so ein Katz-und-Maus-Spiel durch den Bahnhof. Der dritte Band heißt Anarchie in Polen. Da meldet sich ein alter Freund vom polnischen Teamleiter und bittet um Hilfe. Und da kommt halt die dunkle Vergangenheit ans Licht von diesem polnischen Teamleiter aus den Kommunistenzeiten. Und das Polizeiteam wird zum Spielball mehrerer Verbrecherbanden um politischer Interessenrichtung. Also dann geht die Geschichte schon ziemlich deutlich in Richtung Politik-Thriller.
So wie bei Hitman.
Ja. Dann im vierten Band, der heißt SMS-Republik, da gibt es einen Terrorguru, der seine Anhänger per SMS zu Anschlägen auf Medienunternehmen motiviert. Wobei Medienunternehmen kann auch ein kleiner Zeitungskiosk sein, aber auch ein großer TV-Sender. Und das EO6, also dieses Spezialteam, soll ihn halt festnehmen. Und der letzte Band heißt Cassie Natago. Ach, keine Ahnung, Französisch halt, kann ich nicht. Da wird der gesamte Politikhandlungsbogen aufgelöst. Und das will ich gar nichts zu erzählen, weil alles wäre ein riesengroßer Spoiler. Lasst euch jedenfalls sagen, gerade durch die Genreverschiebung hin zum Politik-Thriller wird es richtig gut, denn so auf der reinen Action-Ebene funktioniert es nicht ganz so, weil die EO6 eine arrogante Gurkentruppe ist, die überhaupt nichts hinkriegt und lieber irgendwie ihre Mitglieder beim Duschen heimlich filmt, anstatt zu trainieren. Und auch jetzt ein ziemlich schwach Charakter gezeichnet ist.
Nur die Mitglieder oder die anderen auch?
Die anderen auch. Aber sobald es halt in diesen Metaplot geht, du bist so blöd. Du bist so ein Kind, du bist schon so alt und bist so kindisch. Und es ist relativ bezeichnend, dass zum Beispiel der Geiselnehmer im ersten Band von allen Charakteren in der ganzen fünfteiligen Reihe am komplexesten ist. Als Einzelbände ist die Serie okay, ganz okay, durchschnittlich, aber als Serie dank diesem übergeordneten Politik-Thriller-Handlungsbogen mit Intrigen und allem drum und dran ist es wirklich unterhaltsam und sind ja recht günstig, deswegen kann man sich das ruhig mal gönnen. Aha.
So, jetzt kommen wir, gehen wir ans Eingemachte, ja? Also, ich habe jetzt mal eine persönliche Frage auch an dich. Was war denn so dein erster Kontakt mit Außerirdischen?
Ich glaube, als ich dich kennengelernt habe.
Nee, ich meine...
Bei einem leckeren Guinness in einer urigen Kneipe hier im Ort.
Nee, ich meine jetzt so noch weiter zurückliegendere Erlebnisse. Jeder von uns hat ja schon solche Erlebnisse mit dem Fremden. Also ich meine jetzt nicht Albert Camus, oder heißt der überhaupt Albert? Naja, Der Fremde, kennst du das Buch? Uiuiui. Naja, gut. Mein erstes Erlebnis, vielleicht bringt das dich ein bisschen in Schwung, war tatsächlich in den Fix und Foxy Comic, Sammelband 48, ich habe den sogar noch, und da begegnete ich das erste Mal Außerirdischen und gut getarnt. Und es gibt auch einen planetenfressenden Riesen-Todesstern quasi. Eine gute Geschichte hat mich das erste Mal völlig in ein anderes Universum gezogen. Danach kam bei mir dann schon, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Luc Orion oder Luc Orient, auch ein Comic, eine Comicreihe, so ein Zack-Album war das. Französisch-belgisches Ding, so, weißt du, so in diesem Zeichenstil. War, glaube ich, so eine berühmte 70er-Jahre-Geschichte. Das waren so meine ersten Alien-Kontakte. In meiner Fantasie natürlich nur.
Also vermutlich wird es irgendein Film sein. Ich glaube, ich habe das erste Mal mit 7 oder so Star Wars gesehen.
Mit 7?
Ja.
Wer hat dich das denn gucken lassen mit 7?
Meine Oma.
Wirklich?
Ja.
Aber die hatte den nicht vorher mit dir schon Probe geguckt.
Ich glaube nicht.
Nee, es gab es damals auch nicht die Möglichkeit.
Nein, 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 warte. Nein, Star Wars habe ich später. Ich habe zuerst geguckt, immer mit der Oma, Star Trek Voyager. Das kam immer damals noch die Premiere Freitagabends.
Voyager, war das mit Janeway?
Ja, genau. Das kam immer Freitagabends auf Sat 1, wenn ich mich nicht irre. Entweder 20.15 Uhr oder 21.15 Uhr. Ja. Und danach musste ich ins Bett. Aber das durfte ich immer noch gucken.
Ja, das ist ja auch eine echte Einschlafhilfe.
Also
Dämmerlicht, Janeway.
Wenn du so ein Grundschüler bist, dann ist das richtig, richtig aufregend.
Ja.
Ja, war schön.
Ja. Ja, das bringt mich zur nächsten Frage. Wie begegnen wir denn Außerirdischen? Das hat ja Star Trek oft beantwortet, ne? Also diese Frage. Finde ich, ich erinnere mich immer an diese Enterprise-Serie.
Mhm.
Die ist ja, weiß nicht, 2003, 2002, 4 bis 4 oder ich weiß nicht so ungefähr.
Ach, du meinst jetzt diese
mit Archer.
Mit Archer. Mhm.
Da ist das ja alles so im Entstehen und die machen ja dann quasi diese typischen Fehler, die man machen kann, wenn man mit einer anderen Kultur in Berührung kommt. Die eine Frage ist ja, wie begegnen wir den Aliens, aber auch wie begegnen die uns, ne? Also, und da hatten die ja noch keine festen Protokolle dafür. Heute wissen wir, dass man Kulturen, die nicht auf dem, wenn man nicht auf dem gleichen Zivilisationsstand ist, dass man die am besten gar nicht anfliegt, wenn die keinen Warp Drive haben oder so, ne? Ist das so?
So machen die das immer bei Star Trek, ja. Genau. Da erinnere ich mich immer mit Freude an meine Lieblings-Science-Fiction-Serie der 90er, nämlich Babylon 5. Da gibt es ja sogar eine Sonderfolge, ich glaube sogar einen Sonderfilm, glaube ich sogar, zwischen dem Menschen mit dem Bari-Krieg, der daraufhin begann, als Menschen haben sich quasi getroffen. Die Raumflotte der Menschen trifft sich mit der Raumflotte von den Mimbari, das ist so ein hochentwickeltes Volk. Und die Mimbari, bei denen ist es halt Kultur, dass die ihre Waffen laden, um zu zeigen, hey, guck mal, wir haben Waffen, aber wir wollen euch nichts tun, weil wir schießen ja nicht. Und die Menschen sehen so, hey, die laden ihre Waffen, das ist bestimmt gefährlich.
Ja,
fangen gleich mal drauf an, loszuschießen, was halt Menschen immer so gerne machen. Was dann dazu führt, dass es einen ewig großen Weltraumkrieg gibt, bei dem die Menschheit fast komplett kaputt geht. Und daraufhin wird dann die Babylon-Raumstation gebaut. Ist einer der besseren Babylon 5 Filme.
War das nicht eine Serie?
Ja, es ist eine Serie, aber die hatten Einzelfilme. Ich glaube, es waren 3 oder 4 okay. Einzelfilme.
Ja.
Das war jetzt die Vorgeschichte, dann gab es irgendwie noch so ein Spin-Off-Film für die Spin-Off-Serie, die aber nur Excalibur ist, die, glaube ich, die nur eine Staffel durchgehalten hat, weil es auch nicht so toll war. Aber der Film hatte eine coole Raumschlacht am Ende. Das ist aber auch, glaube ich, das, was ich überhaupt als Kind sehen wollte. Weil Raumschlachten haben mich schon immer total fasziniert. Genau. Hättest du mich gefragt, glaube ich, welche Serie ich oder welchen Science-Fiction-Kontakt ich zuerst hatte, dann wäre es nämlich nicht gewesen Voyager, sondern wäre die alte Galactica-Serie gewesen. Die lief immer, glaube ich, auf RTL damals mittags rum, am Sonntag.
Ja, ich hab die bei der Erstausstrahlung natürlich.
Ja, du bist ja auch schon alt.
Ich habe ja auch die damals diese Sendung über diesen Mondflug gesehen.
Mhm.
Weißt du noch?
Ja, ich nicht, aber du weißt es.
Ja, also wo die da, die Amerikaner haben ja so einen Film gedreht, wie sie da auf dem Mond angeben.
Verschwörungstheorien.
Ja.
Schleiche dich hin
genau,
fort.
Genau, dann komme ich da mal gleich da genau, es gab ja früher mal Raumfahrtprogramme, zivile Raumfahrtprogramme, die sind irgendwann eingestampft worden, nachdem die letzte Raumfähre kaputt gegangen ist, ne? Hat sie sich eine Kachel gelöst oder so, ne? Jedenfalls, da ist es ja, ich habe hier zum Beispiel 2 Mars-Filme. Das eine ist...
Also doch wieder Medienschau.
Ja, genau. Das eine ist hier Dingsbums mit Val Kilmer. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Ich glaube, die letzten Bilder, die ich in der Boulevardpresse gesehen habe, da war er ganz aufgeschwemmt und dick. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Echt nicht, weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob das jemand weiß. Habe ich auch nicht gegoogelt. Und Carrie Ann Moss, ich glaube, die hat die nicht in Matrix mitgespielt.
Ja, genau.
Und ich glaube dann...
Die habe ich letztens irgendwo auch gesehen. Ich will gerade wo.
Ja, lauter andere Pfeifen spielen da auch noch mit. Und ich weiß nicht, der Film ist von, weiß nicht, 2000. Millennium-Film. Ach, da ging es ja auch auf die Mars-Mission. Wann war die denn? Keine Ahnung. Auch da irgendwo in dem... Die stand an und da mussten natürlich Filme gedreht werden.
Mhm.
Ne? Was manchmal auch interessant ist.
Ist das der mit Gary Sinise, der Film?
Nee. Das ist so, die landen da und es gibt gar, die begegnen keinen Alien zunächst.
Mhm.
Also das ist ja das Design des Aliens. Mhm. Also die begegnen jetzt nicht dem Alien, der aus der Spaghetti springt, ne, wie in dem klassischen Alien-Film, sondern die haben einen Kampfroboter dabei, der Amok läuft und ganz am Ende finden sie auch raus, warum auf einmal sich eine Atmosphäre bildet auf dem Mars. Da gibt es so eine Art Symbiose zwischen irgendwie einer Pflanze und so einem komischen Cyber-Insekt. Und das ist dann der Alien. Also sozusagen, dann wird die Frage beantwortet, gibt es Leben in der Galaxis irgendwo anders, vielleicht sogar in unserem Sonnensystem, mit diesem Insekt? Das macht der andere Mars-Film dann anders. Das macht Mission to Mars.
Der war doch mit Gary Sinise, oder?
Der ist mit... Es ist ein Brian De Palma-Film, sehr enttäuschender Film von ihm. Ich wollte mal wieder ein paar... Ja, Gary Sinise.
Ich hab's doch gewusst.
Aber ich weiß, kenne ich den Tim Robbins? Hat der bei Dingsbums mitgespielt, hier bei Forrest Gump oder was?
Du stellst mich ja Fragen. Weiß ich nicht mehr.
Keine Ahnung.
Ist Gary Sinise war ja bei CSI New York. Da kenne ich den
Connie Nielsen kenne ich nicht. Ich kenne nur Brigitte Nielsen. Naja, jedenfalls, da ist dann so der Klassiker, der esoterische Klassiker. Da treffen sie dann auf den Marsmenschen mit dem eng anliegenden Hosen am Ende und die sind natürlich super intelligent, telepathisch begabt und viel weiter als wir. So wie das immer ist, wenn man auf andere Kulturen trifft, die sind immer ein Stück weiter als wir irgendwie. Ne? Ist doch so, oder? Also zum Beispiel, als die Mauer gefallen ist. Mein erster Kontakt, da habe ich gedacht, ja... Jungs, was wollt ihr eigentlich hier? Ihr seid doch viel weiter als wir.
Da gibt es eine lustige Anekdote aus meiner Familie. Als die Mauer gefallen ist, kam meine Tante das erste Mal in Kontakt mit Tiefkühlgemüse.
Das ist auch eine Begegnung der dritten Art.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was es war. Es war irgendein...
Kalamari.
Ich glaube, es war Brokkoli. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Brokkoli. Und sie konnte sich nicht vorstellen, dass es den in so guter und frischer Qualität zu einer so späten Jahreszeit gibt zum Essen.
Ja.
Ne, weil bei uns war ja alles frisch im Markt im Osten. Und
das heißt, er kam dann direkt aus der Tricatel-Fabrik von Louis Dufigny. Da gibt es doch diesen Film mit Louis Dufourné, wo da einer so ein
Essenshersteller. Ja, der ist gut.
Aus, ja, alles aus Plastik.
Der ist sehr guter Film.
Es gibt sogar einen außerirdischen Film mit Louis Dufourné.
Der ist nicht so gut.
Ja, genau. Aber es gibt so eine, für Kinder, eine legendäre Furzszene, gleich am Anfang, wo die minutenlang nur furzen, die beiden Alten, die da vor der Hütte sitzen. Kannst du dich
dran erinnern? Bin ich schon zu alt für.
Seine außerirdischen Kohlköpfe. Der ist nicht so
gut. Ich fand den so blöd, deswegen habe ich nicht geguckt.
Wie alt war's denn da?
Weiß ich nicht. Irgendwann mal eine Kabel-1-Wiederholung.
Ja, das zählt ja nicht, wenn du das nicht mit 8 geguckt hast.
Ich glaube, mit 8 hatten wir noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher.
Nächster Film von mir. Dann gibt's, habe ich hier Solaris. Und zwar nicht der Klassiker, sondern der Witzfilm von Clooney und Soderbergh. Der ist von 2002. Da begegnen wir gar keinen Aliens mehr. Oder beziehungsweise den Aliens, wie sie wahrscheinlich realistischer sind, also formlos, gestaltlos, und wir begegnen uns selbst. Das heißt, die nehmen eigentlich nur die Begegnung, die findet auf so einer psychischen Ebene statt. Ne? Ich glaube, der hat nicht der Kubrick-Film auch sowas gemacht? Ja, ne? Da sitzen am Ende in diesem Raum und bunte Farben und dann das Baby im Weltraum.
Wie wir mittlerweile wissen, gucke ich nicht diese kulturellen Filme, die du guckst. Deswegen habe ich
ihn nicht gesehen. Der Film. Ja, und dann habe ich hier, und dann natürlich denke ich, ich muss immer wieder für John Carpenter Werbung machen. Dark Star. Ein Film ohne Budget gedreht mit Amateurschauspielern und einem legendären Alien. Kennst du auch diese Wasserbälle? Die man so aufbläst.
Ja.
Das ist in Rot oder Orange angepinselt, das ist das Alien.
Nein.
Ja.
Okay.
Unbedingt gucken, aber vorher auch erstmal beim Psychiater anrufen und sich ein Präparat verschreiben lassen, weil der zieht ganz schön runter, der Film. Nicht nur aufgrund seiner günstigen Machart. Das muss ja nicht unbedingt schlimm sein. Und als Abschluss von meinen DVDs oder Filmen, die ich jetzt vorgestellt habe, ist Moon vom David Bowie Sohn. Es hört sich an, sondern Sohn, ja, also der Sohn von David Bowie hat einen Film als Regisseur gemacht. Den weiß ich jetzt gar nicht, der steht da drüben, da oben. Auch Moon, wie der Mond, guckenswert, da begegnet sich auch der Mensch wieder selbst auf einer gewissen Art und Weise. Also, dann würde ich jetzt alles spoilen, wenn ich die Pointe rauslassen würde. Es ist so eine Art Ein-Mann-Film. Und dabei bleibt's. Ein bisschen Terraforming, ein bisschen beklemmende Stations-Szenario. Wie nennt man sowas? Gibt es da einen festen Begriff für? Dieses typisch, ich bin mit Zombies allein im Kühlschrank. Irgendwie sowas?
Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht.
Gibt's bestimmt.
So Survival? Wenn es mit Zombies ist, ist es
ja,
Survival.
Ja, siehst du, genau. Ja,
so. Aber Einsamkeit ist ja jetzt kein richtiges Survival.
Nee. Ja.
Das wäre jetzt eigentlich schon die Überleitung zu einem wunderbaren Contact-Abenteuer, aber wir müssen natürlich erstmal über das Thema an sich reden, ehe wir zu den guten Abenteuern kommen.
Ja.
Ja, wollen wir jetzt mit
was
dem
Was war denn Thema? Das Thema? Kulturelle Differenzen? Migration? Oder was war das Thema?
Das Hauptthema war Contact, das taktische UFO-Rollenspiel.
Ach so. Ja. Habe ich jetzt eigentlich genug Name-Dropping gemacht?
So viel Name-Dropping gemacht?
Nee, ich wollte eigentlich noch viel mehr. Ich hatte ja hier sogar noch Literatur liegen, aber wenn du jetzt... Dann fangen wir jetzt mal mit.
Wenn du willst?
Nee.
Du musst es schneiden.
Kann man...
Ich habe Zeit. Ich muss das nachher auf Arbeit.
Du weißt ja, ich mache ja mehr so ökonomisches Schneiden.
Okay.
Die Qualität muss bleiben.
Genau. Also, was ist denn eigentlich Contact, das taktische UFO-Rollenspiel?
Wollte ich die Sachen doch nochmal rund machen. wenn es okay ist, wenn es okay für dich ist.
Du bist eh gerade mittendrin im Erzählen, mach ruhig.
Ja, also ich wollte eigentlich jetzt nochmal, es ging ja auch nochmal, bei Contact geht es ja darum, wie nehmen wir Kontakt miteinander auf. Da gibt es ja einmal den Konflikt, weil wir zu sehr bei uns selbst bleiben und gar nicht versuchen zu verstehen, wie der andere tickt. Beste Beispiele findet man zum Beispiel beim Science Fiction beim Autor Barrington J. Bailey, zum Beispiel in dem Erzählband Die Saat des Bösen. Gibt es immer wieder schöne Kontakte zu anderen Kulturen, zu außerirdischen Entitäten und dass wir da einfach auf eine Grenze stoßen, weil wir uns doch darauf verlassen, dass der andere uns irgendwie doch versteht und dass das manchmal vielleicht dann auch gar nicht so gut klappt. Also der Bailey hat da immer wieder eine neue Pointe und eine neue Herangehensweise. Manchmal manchmal, also was ich an ihm mag, ist ja, dass er ist wirklich einzigartig und großartig da drin, fast in jeder Geschichte, die irgendwie eine Welt zu zerstören. Aber das hat schon seine Qualitäten. Ja, zum Beispiel begegnen wir in einer Geschichte einer außerirdischen Rasse, die ist hochbegabt in Chirurgie und unsere Menschen, die haben Verletzten dabei und denken dann so einfach praktisch. Was die dann mit dem machen und dass sie einen anderen Begriff von was Leben und was Tod ist, haben damit rechnen dann unsere Kollegen nicht. So kann es dann gehen. Du hattest auch vorhin so ein Missverständnis, ne? So, genauso wie mit Handgesten.
Ja, genau. Ja,
deswegen sollte man ja immer vorsichtig sein im Urlaub,
ja, was genau. Man
so mit den Händen macht. Versöhnlicher ist das in einem uralten Film von Wolfgang Petersen, kennt man von Das Boot oder von Troja, was hat er noch gedreht? Unendliche Geschichte, Lotus und Käse, ne? Und der hat auch einen Film gedreht, Enemy Mine. Eine sehr rührselige Geschichte, wie sich da zwei Vertreter unterschiedlicher Rassen da auf einem Planeten notgestrandet dann zusammenraufen müssen. Kennst du den Film?
Nein.
Ist nochmal verbraten worden in Enterprise in einer Episode. Da ist dann hier Trip auch mit gleiche Geschichte. Mit so einem, mit irgendeinem Drachen-Heini da in der Wüste und kloppen sich erst so richtig immer drauf. Und am Ende sind sie Kumpels. Wie das halt.
Wie das bei uns war.
Ja, die besten Freundschaften entstehen ja bei einer zünftigen Schlägerei. So, ich glaube, ich bin durch.
Sicher? Nicht, dass ich jetzt anfange und dann erzählst du doch wieder irgendwas.
Nee, ich bin total erschöpft von meiner langatmigen Rede.
Dann trink noch ein bisschen Butterbier, wenn ich erzähle. Kommen wir zum Hauptthema der heutigen Episode, und zwar Contact, das taktische UFO-Rollenspiel. Das ist ein, wie gesagt, es ist schon im Namen drin, ein taktisches Rollenspiel, also sehr regellastig, und man spielt es auch sehr gerne mit Battlemap und Miniaturen. Es kommt also unserer beider Spielstile sehr nah. Ist vom Genre her so Richtung Military, Sci-Fi, Cyberpunk und Agenten-Mystery. Spielt in der nahen Zukunft. Das Szenario ist es 2047. Die Großkonzerne sind an der Macht und die Welt ist von Katastrophen heimgesucht worden. Die Menschheit ist also ziemlich mit sich selber beschäftigt, sodass sie die Bedrohung durch Außerirdische gar nicht richtig mitbekommt. Deswegen gründen die Staaten die internationale Geheimorganisation Omega und deren Ziel ist die Erforschung, die Sicherstellung und die Eliminierung der außerirdischen Bedrohung. Was tut man denn? Man kann zum Beispiel Agenten spielen, Soldaten, Cyborgs oder auch freundliche Aliens, die sich halt verbündet haben. Und
Supergirl.
In der Supergirl gibt es da zwar nicht, allerdings, man kann die Kinder von Mu spielen, das ist auch so eine weibliche Alienrasse, die sind schon ziemlich overpowered. Und man kann zum Beispiel gegen fiese Aliens kämpfen, wobei diese fiesen Aliens sowohl zum Beispiel kleine graue Marsmännchen sein können, als auch irgendwelche Doppelgänger, die ihre Form wandeln können. Man muss halt Absturzstellen untersuchen, Beweise für die Existenz von Aliens vernichten, aber auch Diplomatie zum Beispiel, wenn man neue Alienrassen kennenlernt. Und auf einer etwas höheren Metaebene hat man auch so ein Management, dass man seine Basis ausbauen kann zum Beispiel oder kann neue Technologien erforschen. Die Regeln sind theoretisch recht einfach. Es ist ein Prozentsystem, bei dem man allerdings auch über 100% kommen kann mit seinen Charakterwerten. Würfelt man kleiner als eine 5, hat man einen kritischen Erfolg. Würfelt man größer als 95, hat man einen kritischen Patzer. Wie gesagt, das ist im Prinzip recht einfach. Man hat aber ewig viele Modifikationen und Auswirkungstabellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke, nehmen wir mal nur als Beispiel Situationsmodifikatoren für den Fernkampf. Da hätten wir zum Beispiel Zielentdeckung, Ziel in einem schwach beleuchteten Bereich, in einem minimal beleuchteten Bereich, in kompletter Dunkelheit oder ist es nicht sichtbar oder ist es extra groß oder extra klein oder es bewegt sich horizontal zur Schussrichtung.
Du lachst jetzt.
Oder es bewegt sich unregelmäßig.
Also du findest das zu viel.
Oder es ist ein Nahkampf. Lass mir doch mal alles vorlesen, dann sage ich, dass es zu viel ist. Das Ziel hat Ausweichmanöver durchgeführt, man versucht eine gezielte Attacke, Angreifer hat sicher einen Halt im Untergrund oder meist in Schwerelosigkeit oder im freien Fall oder unter Wasser. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Modifikatoren.
Der Vorteil ist realistisch, der Nachteil ist
kompliziert. Und langwierig.
Ist das so?
Ja.
Merkt man das am Tisch?
Ja, das merkt man am Tisch.
Also du lässt ja solche Sachen immer weg.
Ja, wir vereinfachen das immer so ein bisschen, das stimmt.
Ja, also deswegen wusste ich gar nicht, dass
das... Allerdings hab ich so mit einem der Mitautoren in der Kampagne mitgespielt, ein Jahr lang. Mhm. Und wenn man das halt wirklich komplett mit allen Regeln ausspielt, das ist schon etwas länger. Was Besonderes... Also, damals war es noch recht besonders, jetzt durch Spielermode ist dieses System ja etabliert. Es gibt ein Sequenzsystem, wo jede Aktion Punkte verbraucht. Also du läufst irgendwie 3 Meter, verbrauchst Aktionspunkte, du schießt, verbrauchst Aktionspunkte. Und der gerade die meisten hat, ist an der Reihe.
Okay.
Die Charaktererschaffung ist auch etwas komplizierter. Du hast ein Punktesystem, wo du deine Punkte für Attribute und für Fertigkeiten und für Merkmale und für Ausrüstung ausgibst. Das ist eigentlich ganz simpel, aber du hast allerlei Querverbindungen, wo sich die Werte gegenseitig beeinflussen. Mhm. Und im Endeffekt ist die Charaktererschaffung so kompliziert, dass selbst die Autoren die Nutzung einer speziellen Excel-Tabelle empfehlen, die halt für dich das ganze Zeug ausrechnet. Und selbst damit, wenn du dich damit wirklich mal beschäftigst und dich reinfuchst, also trotzdem, selbst mit Excel-Tabelle habe ich, glaube ich, für meinen Charakter für die Kampagne 2 Stunden gebraucht. Und das war noch ein ganz normaler, ohne jetzt große Modifikatoren und sowas. Also es ist schon kleinteilig.
Was ich daran witzig finde, ist, dass das hat ja eine gewisse Logik. Also ich finde, solche 100er-Systeme, die haben ja in der Vergangenheit dazu, ich denke, die haben vielfach Computerspiele inspiriert, mhm, und die sind auch eine gute Vorlage zur Programmierung von einem Computerrollenspiel. Und dass man dann, das hört sich für mich fast so an, als hätte man versucht, ein Computer-Rollenspiel zurück aufs Papier zu bringen.
Und zwar das legendäre XCOM.
Warum das?
Weil das genau das ist. Contact ist im Prinzip, natürlich jetzt ohne Lizenz und so und mit ein bisschen eigenen Ideen, aber quasi die Pen-and-Paper-Umsetzung von XCOM.
Und XCOM ist aus dem Jahre?
Ich glaube, die frühen 90er und jetzt gab es aber in den letzten paar Jahren ein paar Reboots.
Okay.
Die ganz gut
ankamen. Interessant.
Interessant, genau. Das Leveln ist ähnlich kompliziert. Kompliziert ist das falsche Wort. Es dauert nur ewig lange, weil man levelt im Prinzip nur das, was man auch benutzt an Fertigkeiten. Und wenn man halt irgendwas nicht großartig benutzt, dann dauert das halt ewig.
Kennt man. Ja.
Also das Level-Aufstiegssystem von Contact ist darauf ausgelegt, dass du ewig lange Kampagnen spielst.
Ist am Computer kein Problem für die meisten Leute, dass man ein Spiel anderthalb Jahre lang spielt, ist doch nichts Ungewöhnliches.
Genau.
Ne? Aber du jeden Tag 16 Stunden dann.
Ja, genau. Und so musst du auch, so musst du auch Contact spielen.
Du brauchst auch so eine Gruppe, die diese Bereitschaft hat, die so viel Enthusiasmus und Lebenszeit daran investieren möchte.
Ganz genau. Ich mag persönlich...
Deswegen ist auch die Community noch lebendig.
Ganz genau. Und aktiv tatsächlich. Also wenn man so in den offiziellen Foren guckt, da wird auch noch viel geschrieben und es werden auch Ideen gemacht.
Da sind Leute richtig voll dabei. Das sind nicht so Casual-Player, so wie du und ich.
Ja, genau. Also ich glaube... Als Casual-Player ist es vielleicht nix. Du musst auch schon so einen gewissen Anteil an Powerplay haben. Das System ist gerade, was den Kampf angeht, so ein bisschen unausbalanciert. Wenn du einen Cyborg spielst oder wenn du eines von diesen Kinder von Mu-Aliens spielst oder generell irgendwie das so hinmaxt, dass du einen sehr hohen Sequenzwert hast, dann machst du im Prinzip 5, 6, 7 Aktionen, bevor überhaupt mal jemand anderes dran ist. Das ist wie zum Beispiel, wo ich in der Kampagne mitgespielt hatte, mein Soldat, obwohl der eigentlich auch schon auf Link und so gespielt wurde, aber ohne Modifikatoren, hatte, glaube ich, einen Sequenzwert von vielleicht 40 oder so, was schon recht hoch ist für einen normalen Menschen, ohne Modifikatoren. Und dann hat jemand anderes, glaube ich, gespielt, so ein Kind vom Moon. Jemand hat gespielt einen, ich glaube, so ein entweder war es ein Cyborg oder ein Android. Eins von beiden. Und die hatten irgendwie Sequenzwert von, weiß ich nicht, 70 oder so. Und wenn irgendwelche Gegner kamen, egal was es war, dann waren die Gegner tot, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe.
Das ist halt ein Rollenspiel. Dann muss man versuchen, für sich selber seine Rolle innerhalb der Gruppe neu zu definieren.
Ja, aber du
könntest dann Schreiber werden oder.
Ja, aber beim taktischen Rollenspiel, wo halt doch schon der Kampf eine wichtige Rolle spielt in den Abenteuern, ist es halt. Ja, also man muss.
Die hätten dich ja auch ziehen können. Ne?
Man muss also. Wenn man es wirklich plant zu spielen, und ich kann es dir nur empfehlen, weil es Spaß macht, muss man sich vorher absprechen und sagen, lasst uns meinetwegen zum Beispiel alle nur normale Menschen spielen oder lasst uns alle powerplayen, dass wir alle Sequenzwerte hoch haben.
Genau, lassen Sie mal auf dem Level bleiben, so hab ich es ja auch kennengelernt. Genau,
weil sobald du das mischt und du hast halt, keine Ahnung, einen Wissenschaftstypen dabei oder meinetwegen auch nur so einen ganz normalen Agenten, die halt, keine Ahnung, zwar toll Fallen entdecken können oder sich Dinge merken können, allerdings nicht gut und schnell und flink sind und nicht gut kämpfen können und du hast einen Kämpfer dabei, dann, wenn Kämpfe passieren, sitzen die halt nur rum und gucken zu, wie der Held alleine alle fertig macht.
Ja, das ist halt dann auch wirklich eine Aufgabe des Game Masters, das Abenteuer so zu gestalten, dass das machbar ist. Also es war in diesem Spiel, was wir hatten, wo wir diesen komischen, was waren das? So eine
Radarstation oder eine Erdfunkstelle.
So die Erdfunkstelle da aufge... Da haben wir quasi infiltriert. Und das war halt sehr realistisch, sage ich mal. Wieder mal auf dem blutige Knie-Niveau. Ne? Also das ist auch soweit in Ordnung, wenn dann nicht am Ende des Abenteuers dann nicht so ein Xulu aus der Kiste hopst. Ne? Ich erinnere es gar nicht mehr so genau.
Es gab kein Xulu, es gab ein UFO.
Aber hatten wir, genau, und dann...
Und ein Doppelgänger, genau.
Genau. Also hätten wir uns da in einen Kampf verwickeln lassen, dann wären wir auch chancenlos gewesen, ne?
Ihr seid heldenhaft geflohen vor dem...
Das sag ich doch.
von dem Doppelgänger.
Ja, weil es gab gar keine andere Option.
Doch, doch, ihr hättet es schaffen können.
Ja, man hätte im Keller ein paar Ratten töten können, um ein bisschen zu leveln.
Aber es hätte so lange gedauert, das Leveln. Ja, und das war das Einsteigerabenteuer.
Ja, genau. Aber eigentlich gibt es doch immer im Einsteigerabenteuer die Quest, töte 20 Ratten oder so, oder 100. Aber das,
da nicht, da gibt's auch.
Wir hatten auch nicht so viel Zeit, glaube ich, an dem Abend.
Das weiß ich nicht. Aber wir haben trotzdem, glaube ich, 3 Stunden verbraucht oder so.
Ja, ich erinnere das gar nicht. Wir hatten keine echten Kämpfe, ne? Doch, wir hatten Kampf. Ja, ja, weil, aber das waren diese Wachsoldaten, die uns dann da...
Das war aus dem Schnellstarter. Der ja, interessanterweise, das Abenteuer spielt ja hier bei uns um die Ecke. In der Erdfunkstelle Fuchsstadt. Bei Hammelburg. Das ist ja nur, weiß ich nicht, 20 Minuten weg von uns.
Ja, deswegen haben wir alles vor Ort gespielt. Und die blutigen Knie.
Wir haben es gelabt. Wir haben Kontakt gelabt. Ja. Und uns den Doppelgänger aus Pappmaché nachgebaut.
Ich hatte so eine dicke Kruste auf den Knien. So eine fette Borke. Habe ich am Fummel hier heute noch drauf.
Bis die Wachmänner von der Erdfunkstelle kamen und uns vertrieben haben.
Vielleicht, da müsste man eigentlich mal ein schönes Foto von meinen blutigen Knien reinstellen.
Ich glaube, das möchte keiner sehen. Naja, jedenfalls, obwohl die hier noch aktiv ist, ist die Rollenspielreihe jetzt mit der Veröffentlichung des Softcover-Regelwerks, also quasi der Neuveröffentlichung, das auch schon überarbeitet ist mit Erratas und allem drum und dran, erstmal abgeschlossen. Das Softcover-Regelwerk hat 320 Seiten, ist schwarz-weiß, kostet 29,95 €. Ich verliere gerade meine Aufzeichnung. Und enthält den Hintergrund, den man braucht, die Regeln, die Charaktererschaffung, eine Kampagne, die ganz gut ist. Und, das ist so typisch Contact, es enthält so viel Ausrüstung, dass es bei anderen Spielen für ein eigenes Quellenbuch gereicht hätte. Also was da an Waffen und Panzerungen und Fahrzeugen aufgefahren wird, ist enorm. Also das zeigt schon den Fokus des Spiels.
Wie viele Seiten sind das?
320.
Ist die Bindung so gut, dass sie das hält dann auch mit den vielen Waffen drin und so?
Ich glaube, ja, Uhrwerk hat ja generell immer eine sehr gute Druckqualität.
Ach, ist das so ein Hardcover?
Nee, das ist ein Softcover.
Okay.
Ich habe noch die Hardcover, ich habe sogar 2 gekauft damals.
Ach, deswegen auch der günstigere Preis jetzt.
Genau.
Okay.
Und die Hardcover haben damals 50 Euro gekostet, aber die sind ausverkauft. Genau. Dann, wo wir gerade, das ist eigentlich das letzte Produkt, was veröffentlicht worden ist, oder jetzt quasi das vorletzte, nach dem vorm Softcover. Aber das zeigt halt auch den Fokus des Spiels. Es gibt ein ganz dickes Buch, das heißt Opus Amatum, Research und Destroys. Das ist ein Quellenbuch mit 9 Regeln, die enthalten ungefähr so 2/5 des Buches. Und vor allen Dingen aber vielen neuen Waffen und Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen. Das sind ungefähr so 3/5 des Buches. Ja, wer sich halt noch mehr Waffen will als die knapp, ich glaube, 90 Seiten im Regelbuch, hat jetzt 208 Seiten. Mit noch mehr Waffen und Ausrüstung. Hardcover 39,95 €. Ja. Dann gibt es einen Kampagnenband, der sehr gut ist. Der heißt Schrecken aus der Tiefe. Da können die Spieler dann zum Maritim Omega Ableger Triton wechseln. Da sind noch viel elitärere Leute drin als bei der UFO-Organisation. Die Kampagne mit 8 Missionen ist doch recht kurz. Es sind bloß 23 Seiten. Und die sind entsprechend natürlich die Abenteuer nicht ganz so detailliert ausgearbeitet wie die Einzelabenteuer, die man kaufen könnte.
Warte mal gerade, was ist die Türklingel?
Nö.
Tatsächlich. So, ist tatsächlich ein Paket gekommen. Willst du aufmachen oder soll ich aufmachen?
Was steht denn drauf? Wenn es für dich ist, ist es für dich.
Ist nicht für mich. Ist nicht für mich.
Was steht denn drauf?
Lowman. Lowman, warte, ich mach mal. Lowman, Absender Iron Games. Was ist das?
Das ist so eine Spielefirma, so eine kleine Spielefirma aus Berlin. Bestimmt ein Rezensionsexemplar, die wollen bestimmt im Podcast erwähnt werden.
Ach, ich weiß, hier, Bernd Eisenstein mit hier, Dingsbus, was habe ich denn da gespielt? Was war denn das?
Ja, das haben wir gespielt. Ja. Genau.
Hier, das Petronese hatte ich das kleine, das Erdbebenspiel, was mein Sohn.
Ja, genau.
Ja, und was drin? Was Neues.
Ja, genau. Was sind drin?
Kart. Tago. Oh, mit Co-Autor. Das erste Mal mit Co-Autor. Na, vielleicht hat der ja die Anleitung geschrieben. Die Spiele sind immer gut. Die Anleitung ist ein echter Kampf. Das ist wie Bibelexegese.
So. Ja, sieht interessant aus. Was haben wir denn? Ein ungewöhnliches, kartengestörtes Taktikspiel, das einem die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt abverlangt. Wieder ein Taktikspiel, das passt ja zu Contact, nur dass es ohne Aliens ist.
Naja.
Jetzt hast du mich aber, also eigentlich der Hermesbote, wir wollen ja keine Werbung machen. Voll unterbrochen. Wo waren wir stehen geblieben?
Du hast gerade von
Triton, glaube ich, genau. Ne? Genau. Also die Kampagne ist nicht ganz so detailliert ausgearbeitet. Zum Beispiel gibt es keine Bodenpläne, was ein bisschen schade ist. Aber es gibt auch wieder neue Waffen und neue Regeln. Und wirklich, wirklich gut geschriebene Kurzgeschichten, die muss ich echt mal loben. Hat 128 Seiten im Hardcover, ist bunt, ist eines der wenigen, außer ich glaube, das ist sogar das einzige neben dem Hardcover-Regelwerk, einzige farbige Buch in der Reihe. 29,95. Das ist für Contact-Fans schon ein Pflichtkauf. Und dann gab es noch 4 Einzelabenteuer. Und das Interessante bei diesen Einzelabenteuern ist im Prinzip, du denkst jetzt, taktisches Alien-Rollenspiel, da tust du ja im Prinzip nur rumrennen und keine Ahnung, durch irgendwelche geheimen Forschungsbasen rennen und Aliens jagen oder so. Und diese 4 Abenteuer zeigen dir im Prinzip, welche Möglichkeiten dir dieses Spiel bietet. Weil jedes Abenteuer ganz unterschiedlichen Fokus bietet.
Das heißt, diese erzählerische Stärke, die hat sich auch letztlich jetzt so weit durchgesetzt, dass es jetzt da eine Romanreihe gibt.
Ja, aber dazu kommen wir gleich noch.
Ach so, dann habe ich jetzt wieder was vorweggenommen, Entschuldigung.
Genau, also das erste Abenteuer, was es gab, das war auch ein Einsteigerabenteuer, das hieß Zug und Zug. Das war ein halbmodularer Dungeon-Crawler, mit so einer B-Movie-Action-Film-Story. Es ging um einen Atomzug, wo ein gefangenes Alien transportiert wurde. Das ist ja fast wie bei Troubleshooter, auch ein Zug mit Alien. Und der wird von UFO-Kultisten überfallen und die Spieler, also dann die Agenten von Omega, sollen halt den Zug befreien und es ist ein bisschen unter Zeitdruck, weil der Zug, also es ist sogar ein Atomzug, der rast irgendwie auf einen anderen Zug, auf einen ICE zu und
kommt mir irgendwie bekannt
vor. Die Zeit wird total knapp. Das ist für Spielleiter ein sehr zugängliches Abenteuer, weil im Prinzip die Spieler kämpfen sich einfach nur von Waggon zu Waggon durch. In jedem passiert irgendwas Neues.
Also gibt es ja auch so wie bei One Piece diesen Nudelmann.
Nein.
Sanji macht doch da den Nudelmann kaputt.
Nein.
Ne?
Nein.
Aber am Ende lösen die 3 Fragezeichen den Fall, ne?
Das wäre gut, sonst wäre nämlich schon die Gruppe tot. Das sind 32 Seiten im Softcover für 10,95. Für Einsteiger ein wirklich, wirklich gutes Abenteuer. Auch gerade für Einsteiger-Spielleiter, weil im Prinzip, du kannst nicht viel falsch machen. So ein Waggon.
Ein Zug ist irgendwie linear.
Genau, ein Zug ist linear. Selbst wenn der Waggon ein bisschen größer ist. Ja, es war eines meiner ersten Abenteuer damals, die ich generell geleitet habe. Als Spielleiter und ich bin problemlos damit klargekommen, obwohl ich damals noch nicht sehr viel Spielerfahrung hatte. Da hatte ich, glaube ich, erst ein Vierteljahr oder so Spielleitererfahrung.
14 Jahre Kinderhorst.
Nein, das warst du, nicht ich. Demgegenüber diesem Action-Abenteuer steht ATX 51. Das ist ein ganz ruhiges Abenteuer für Detektiv- und Charakterspiel. Und zwar handelt es sich bei diesem ATX 51 um den 4-tägigen Kongress in Area 51 in Nevada. Der wird irgendwie so halbjährlich organisiert von Omega, wo sich die ganzen wichtigen Politiker treffen und die Forscher und alle möglichen, um sich weiterzubilden und halt die neuesten Alien-Jagdpläne auszutauschen. Und da können die Spieler Abenteuer erlegen. Und ich betone das können. Denn wenn die Spieler halt sagen, nö, wir gehen nur ans Buffet und machen sonst nichts, dann sind die 4 Tage rum und sie haben nichts erlebt. Also wenn sie aber aktiv Abenteuer suchen oder wenn der Spielleiter auch so ein bisschen, ne, also die Spieler so ein bisschen
ködert,
dann können sie ewig viel erleben. Es gibt ganz viele Sachen, die sie machen können. Sie können Mod aufklären, einen Anschlag verhindern, Spione jagen, Aliens jagen.
Das ist ja aber doch schon anspruchsvoller dann, ne?
Das also ist das ist für die gerade für den Spielleiter anspruchsvoller, weil dieser Kongress geht halt über 4 Tage, die viele Ereignisse laufen parallel ab, du hast sehr viele NSCs, die alle recht detailliert ausgearbeitet sind und wie gesagt, die Spieler müssen halt so ein bisschen gepusht werden. Es sind 48 Seiten im Softcover, 12,95 zeigt halt eine ganz andere Seite von Contact, als es eigentlich auch das Regelbuch zum Beispiel mit seinen vielen Waffen vermuten würde. Also da wird nicht viel gemacht mit Waffen in dem Abenteuer.
Nee. Wollen wir spoilern? Peter Shaw fällt vom Balkon in den Swimmingpool.
Wer ist denn Peter Shaw?
Einer von den 3 Fragezeichen.
Keine Ahnung, hab ich nie gehört.
Nein?
Nein.
Oh. Das kommt in die Kommentare auf jeden Fall.
Dann ein Abenteuer, was ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe oder geleitet habe mehrmals, ist Krater des Verderbens. Da ist diesmal eine Weltraum-Horror-Geschichte anstatt was Ruhiges.
Ich will in der Sendung mal die Äs zählen. Also meine, die gehen ja in dreistelligen Bereich. Ich weiß nicht, Philipp hat, glaube ich, auch ein paar untergebracht gerade. Mal sehen. Ja, los, dann setz nochmal neu an.
Das andere musst du ja rausschneiden.
Ja, das schneide ich dann raus.
Wenn du das aufnimmst, während du erzählst.
Ja, mach's, das läuft doch. Los.
Also, das ist, glaube ich, das Abenteuer, was ich sogar am meisten gespielt habe von den ganzen Contact-Abenteuern, war Krater des Verderbens. Das ist Weltraumhorror. Und es geht darum, dass Omega eine neue Mondstation hat, auf der sich aber seltsame Ereignisse häufen. Total ungewöhnlich, Leute haben Halluzinationen, Leute bringen sich um, unvermittelt. Niemand weiß, was los ist.
Das ist ja wie bei Clooney.
Ja, genau, ne? Es geht in die Richtung. Und es gibt erst einen Prolog als Abenteuer, wo die Spieler sich vorbereiten müssen im Space Center auf diesen und ein bisschen Astronautentraining machen müssen, um sich halt auf den Flug vorzubereiten. Und es wird immer wieder durch Ereignisse unterbrochen, weil es einen Saboteur gibt. Und es ist quasi Detektivspiel der Spieler, dass sie rausfinden müssen, wer sabotiert denn jetzt die ganze Mission.
Und wahrscheinlich ist das nicht ein und dieselbe Person, die diese Effekte auslöst. Der Saboteur und die...
Das werde ich nicht verraten. Naja, jedenfalls fliegen sie dann halt doch zum Mond irgendwann, es klappt. Aber das Raumschiff stürzt ab und die Spieler sitzen halt auf dieser Mondbasis dann fest. Und was jetzt passiert, sind so ganz viele kleine Ereignismodule. Das heißt, die Spieler erleben quasi einen ganz normalen Mondalltag und immer wieder kann der Spielleiter dann neue, gruselige Ereignisse einstreuen. Mhm. Und wenn er das halt nicht geballt macht, also Stück am Stück, sondern halt immer mal ab und zu ein kleines, dann baut sich eine ganz, ganz dichte, panikartige Stimmung auch in den Spielern auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... sehe einer aus meiner damaligen Testrunde, ich sage jetzt nicht wer, aber er ist im Namen meines Blogs enthalten, konnte dann 3 Tage nicht mehr schlafen, nachdem wir dieses Abenteuer gespielt hatten. Also man kann es schon sehr gruselig machen.
Oh je.
Bis hierhin ist dieses Abenteuer wirklich, wirklich gut. Und dann gibt es leider ein großes Problem. Und zwar, das Abenteuer hat kein richtiges Ende. Also du findest irgendwann raus, was die Ursache ist für diese Probleme im Mondcenter und auch für die Probleme auf der Erde mit dem Saboteur.
Ja.
Und dann sagt das Spiel, denk dir mal selber aus, wie du den Scheiß lösen willst. Ist jetzt zu Ende.
Ach so, es kam gar nicht dann, dass das so kampagnenmäßig, dass man sich dann im Folgeband das so richtig groß aufbaut.
Genau.
Oder dass man den Gegner entfliehen lässt und dass der
Es ist ein, nicht das Abenteuer an sich ist zu Ende, sondern die Beschreibung für den Spielleiter.
Mach mal,
genau. Denk dir mal aus, wie du den ganzen Schlamassel jetzt lösen willst.
Ja, das hätte man vielleicht vor 20 Jahren machen können. Aber heutzutage, da musst du ja dann auf idee.de gehen im Internet Ne? Was könnte ich jetzt mir einfallen lassen? Stellt sie die Frage. Was kann ich jetzt persönlich
genau, dann nimmst kreativ? Du, dann nimmst du, was wir letztes Mal hatten von Daniela Festi, das Idee-Rollenspiel, legst die Karten aus und dann weißt du, wie du das lösen sollst.
Wie heißt nochmal dein schönes, dieses Brettspiel mit den Rollenspiel-Ideen da?
Ultra-Quest.
Ultra-Quest. Holst du Ultra-Quest raus, machst du auf Sci-Fi. Einfach einen Würfel werfen.
Du gehst zum König.
Du gehst zum König.
Und löst das Abenteuer.
Die Bauernmarkt lädt hier ihre Scheune ein.
Das sind 80 Seiten im Softcover, 14,95 €. Und wenn man kreativ genug ist, sich ein Ende auszudenken, ist es ein richtig, richtig, richtig gutes, atmosphärisches Abenteuer. Ich habe es nicht ohne Grund wirklich von allen Contact-Abenteuern am häufigsten geleitet und mit großer, großer Freude geleitet.
Ja. Und sonst gibt es genug Filme in einem ähnlichen Setting,
die einen inspirieren.
Genau. Dann guckt man Schweigende Lämmer, passt von der Stimmung dann ja auch ganz gut. Und dann könnte sich ja zum Beispiel der Häftling in der Nebenzelle die Zunge abbeißen und dann ist das Abenteuer zu Ende. Das ist ja das, was ich wahrscheinlich auch besser machen sollte.
Ja, mit deinen blöden Einwürfen. Okay, wir haben ein Abenteuer noch. Das ist insgesamt sogar das Beste meiner Meinung nach. Das heißt Projekt Oberon. Das ist so ein bisschen E.T., nur auf Contact-Art. Also so ein unbekanntes UFO, also unbekannt von einer unbekannten Spezies, ist in so einer hinterweltlichen Kleinstadt im tiefsten amerikanischen Redneck-Provinz Westen abgestürzt. Dann kommt halt das heillos überforderte Militär und versucht auf die Hose zu machen. Und die Spieler müssen quasi als Geheimagenten in diese Stadt irgendwie eindringen, die abgeriegelt worden ist, weil es darf ja niemand offiziell wissen, dass es Aliens gibt. Wir müssen dann diesen abgestürzten Außerirdischen suchen, dann ein bisschen Diplomatie, also wieder Erstkontaktdiplomatie.
Wie wahrscheinlich ist denn so ein Szenario überhaupt? Dass es Leben außerhalb der Erde gibt, die mit ihrem Raumschiff zu uns geflogen kommen und dann in der Wüste notlanden, diesen Absturz überleben und dann Militär mit dicker Hose dann das alles vertuscht. Deine persönliche Erfahrung, was ist das überhaupt wahrscheinlich?
Ich sage Pi Prozent.
Pi Prozent. Also ich habe da zu den Veröffentlichungen, ne? Die haben ja alle ungefähr dieselben Wahrscheinlichkeitsrechnungen und kommen immer zu völlig entgegengesetzten, ich glaube Stephen Hawking behauptet, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass das Roswell-Alien demnächst wieder vorbeikommt und sagt, ja, jetzt vielleicht diesmal. Ich habe aber für dieses Buch von diesem Astronauten gelesen, von dem deutschen Astronauten, der sagt, dass wir eine intelligente, menschenähnliche Kultur treffen könnten, die mit uns auf einer Zivilisationsstufe ist und da ein fruchtbarer Austausch stattfinden kann, ist dermaßen unwahrscheinlich, weil das ist ja so, Leben im Universum möglich, aber wahrscheinlich haben die Warp und wir nicht oder anders, wir sind gerade ausgestorben und die sind gerade voll in der Blüte und so weiter, ne? Und du bist jetzt aber nicht Anhänger einer, du sagst das mit Pi. Pi mal Daumen.
Ich glaube nicht, dass es Außerirdische gibt, um ehrlich zu sein.
Außer Michael Jackson. Hast du ja schon gesagt.
Genau. Ich jage sie sehr gerne im Rollenspiel, aber das war es dann auch schon, was ich glaube, jemals an Kontakt ein mit Außerirdischen haben zu
Okay.
Ganz genau. Ich meine, es ist das beste Abenteuer, um zurückzukommen zu Projekt Oberon, wo du halt alles hast. Du musst deine sozialen Fähigkeiten nutzen, um mit den Leuten zu quatschen, mit den Aliens. Du musst so deine Schleichen-Skills und Wildnis-Skills nehmen, um erstmal in die Stadt reinzukommen. Am Ende gibt es einen riesengroßen, richtig, richtig coolen, fetten Kampf, wo du deine Kampf-Skills benutzt. Das ist das Abenteuer als Prototyp, wie jedes gute Contact-Abenteuer sein sollte.
Oder jedes Rollenspiel-Abenteuer?
Ja, doch, das gefällt mir so, wie das ist. Ja, doch.
Von der Dramaturgie her, meine ich.
Von der Dramaturgie und von der Verteilung, dass man wirklich jeden Skill mal benutzen kann, doch, tatsächlich. Das ist der Prototyp für ein wirklich gutes Abenteuer generell, nicht nur bei Contact. Und es ist damals der wirklich würdige Abschluss gewesen für die Contact-Abenteuerreihe.
Das heißt, die Community ist sehr aktiv in der Eigenproduktion jetzt von Abenteuern und
auch
umschreiben.
Ja.
Und,
ja. Auch ja, beziehungsweise das alles erstmal durchzuspielen, gerade auch die Kampagnen, man braucht ja schon ein bisschen. Und du weißt ja, wie es ist mit Rollenspielgruppen, da hat mal jemand nicht Zeit. Und gerade die Gruppen müssen ja gut aufeinander abgestimmt sein. Dann wäre schon cool, wenn alle da wären und nicht bloß irgendwie die Hälfte oder so. Dann brauchst du mal, keine Ahnung, einen Wissenschaftler und ist keiner da.
Und wenn die Gegner wirklich so gnadenlos sind.
Es ist durchaus schon ziemlich, ziemlich auch heftig. Wenn das Spiel dann nicht gnädig ist, am Schwierigkeitsgrad ziemlich heftig. Weil halt schon mal so ein, zwei Alien-Laser-Salven schon mal so einen armen Wissenschaftler zerteilen können.
Ja.
Die armen Wissenschaftler. Also hat 40 Seiten, 12,95, auch ein Softcover, wie gesagt, meine große Empfehlung für alle Spiele, die irgendwas mit Sci-Fi zu tun haben oder mit Akte X und sowas in die Richtung gehen. Ansonsten gibt es noch einen Spielleiterschirm, der ist, glaube ich, bei den ganzen Modifikatoren ziemlich hilfreich für Spielleiter. Ist 4 Pianelle groß, dazu gibt es ein 16-seitiges Begleitheft für 19,95 und es gibt sogar noch einen Soundtrack, der heißt Contact. The Score, Volume 1, wahrscheinlich auch Volume letzte. Hostile Encounters, 17,95
Euro. Du willst das nicht totreden, das ist ja eher eine Werbung.
Genau.
Ja? Also ich glaube ganz fest, dass die Community irgendwann auch nochmal die App bringen wird, um das Durchrechnen da zu vereinfachen.
Ja? Oder man vereinfacht es generell. Also ich habe gerade das sowieso ein W100-System ist und wenn man noch nicht so weit ist, dass die Charaktere irgendwie bei 120-150% sind, was ja möglich ist, sondern halt noch bei, weiß ich nicht, bei 50, 60, 70, 80 rumkauen, kann man es theoretisch auch mit Call of Cthulhu-Regeln spielen. So haben wir es ja auch gemacht und es ging problemlos.
Ja, die Möglichkeit gibt es ja immer.
Genau, dann noch ein paar Modelle nehmen am besten. Wir haben es ja mit Miniaturen auch gespielt. Und einen schönen Bodenplan aufmalen, das macht echt Spaß. Wer tiefer gerne in diese Welt eintauchen möchte, da kommt bald was total Neues. Aber wie es immer bei den ganzen Geheimagenten-Sachen ist, wenn ich Ihnen die Wahrheit sage, dann muss ich sie jetzt umbringen.
Ja. Mich total getranst. Ich weiß gar nicht mehr, was ist das jetzt? Was?
Sehr gut, du musst alles vergessen.
Was denn?
Und zwar, es ist folgendermaßen, es gibt bald einen Roman mit dem wunderbaren Namen Oscuridad, Absturz ins Ungewisse von Erik Novak und der wird beworben als normaler Science-Fiction- und Action-Roman. Spinnt aber im Prinzip die Contact-Geschichte weiter, ist auch hundertprozentig Kanon, aber der Verlag ist natürlich klug, Feder und Schwert wird das übrigens sein, der Verlag ist natürlich klug und weiß, es gibt nicht so viele Contact-Fans, es gibt aber viele Science-Fiction-Fans und bewirbt deswegen es halt als normalen Science-Fiction-Roman und nicht als Contact-Roman speziell. Und zwar, ich lese einfach mal vor, worum es geht. Die Bedrohung durch außerirdische Invasoren ist real. Bisher ist der geheime UFO-Verteidigungsorganisation Omega gelungen, das Schlimmste zu verhindern. Doch nicht jedes Mal lässt sich vermeiden, dass Unwissende zu einem Teil ihrer Geschichte werden. Ecuador, 2054. Also man merkt, die Geschichte ist weitergegangen, weil wir haben ja angefangen mit 2047. Kaum hat der impulsive US-Kampfpilot Jason Blackthorn seinen Zusammenstoß mit der geheimnisvollen Naomi am Himmel überlebt, gerät er vom Regen in die Traufe. In der verwilderten Sperrzone La Oscuridad herrscht eine Vielfalt aus unerklärlichen Phänomenen. Ich habe einen Rechtschreibfehler gefunden, auf dem Buchrücken. Wie viel weiß Naomi wirklich? Immer tiefer verstrickt sich Jason in eine Verschwörung voller Aliens, gefährlicher Experimente und Verrat, die er bisher nur für Hirngespinste seines Vaters gehalten hat. Die Zukunft der gesamten Menschheit, natürlich was sonst, steht auf dem Spiel. Kein Wunder, dass Jason die Rettung seiner eigenen Haut schon bald als lästige Nebensache abtut. Ja, ich gebe zu, das klingt jetzt irgendwie nicht ganz so spannend.
Captain Blackthorn, kennen wir aus Shogun.
Aber ich denke, wenn der Autor richtig gut schreibt, und wie gesagt, die Kostgeschichten damals waren ja schon richtig gut,
ja,
aus Schrecken aus der Tiefe.
Der Klappentext muss eh nochmal bearbeitet
werden. Ja, genau. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es richtig gut wird. Also wie gesagt, es ist Kanon, aber eigentlich Standalone. Auch abgeschlossen, aber wenn es erfolgreich wird, dann wird da eine ganze Reihe draus gemacht werden. Ich hoffe, dass es so wird. Wird 648 Seiten haben, ca. 15 Euro kosten und kommt im September bei Feder und Schwert auf den Markt.
So.
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 Diesmal hat man recht wenig Thema und ganz schön viel geredet drumherum, aber ist ja auch mal schön für so eine spontane Folge. Ja. Nächste Folge geht es dann wirklich um Star Wars. Wir versprechen es hoch und heilig.
Denn ohne Butterbier.
Ja, ist schon wieder alle, ne? Das war ja gar nicht so schlecht.
Ja, aber irgendwie hat das auch Einfluss. Das war so psychoaktiv, glaube ich.
Ja, ne? Das war bestimmt das...
Von Aliens eingeschmuggeltes.
Von Alien eingeschmutzelte Ingwerwurzel. Oder es waren die vielen E-Nummern, die da drin sind.
Echt, ne?
Ja, echt, ne?
Und das zusammen mit meiner Allergie, dem Reizdarm und dem anderen. Schlafapnoe.
Oder die künstlichen Aromen, das kann auch sein.
Manometer, Australien.
Ja, ne?
Ja, die neigen ja zu Extremsport da.
Wahrscheinlich dreht sich das Bier dann andersrum.
Ja, wahrscheinlich. Das ist nicht rechts oder links drehend. Nicht rechts drehend wie bei uns, sondern links.
Genau.
Das könnte ich mir fast vorstellen, so auf dem Surfbrett.
Ja, ne?
Aber Glasflaschen auf dem Surfbrett sind, glaube ich, nicht erlaubt.
Eben. Aber ich finde, wir haben das jetzt gut gemacht und haben uns jetzt den Burger gut verdient, den wir jetzt essen werden.
Dann mal los.
Mit extra viel Käse.
Funky, funky.
Wollen wir zu Funky Burger?
Nee, wir fahren direkt zum Hellwig.
Das ist eine gute Idee.
Gute Nacht.
Vielleicht sponsern sie uns das nächste Mal, wenn wir ihren Namen noch dreimal sagen.
Hellwig.
Hellwig.
Der Baumarkt.
Weltkulturerbe.
Mit der besten Beratung und den preiswertesten Angeboten.
Ich habe keine Ahnung. Das ist
sau teuer.
Das lassen wir dann raus.
Das ist alles ungefähr doppelt so teuer wie woanders.
Das war der Podcast von Nerds gegen Stepper.